Es gibt ja gute Untersuchungen dazu, wo man sich zum Beispiel das Darmkrebsrisiko von Patienten aus Japan im Vergleich zu den USA angesehen hat. Und in Japan hatte man durch die Ernährung, durch den Lebensstil ein deutlich geringeres Darmkrebsrisiko und die Patienten waren auch älter bei der Erstdiagnose des Darmkrebses. Und man hat sich dann einzelne Probanden angesehen, die was aus Japan nach Amerika gereist sind und dort ihr Leben verbracht haben. Und man hat gemerkt, dass dann ungefähr nach 10 Jahren das Risiko von diesen Japanern, die in Amerika lebten, sich an das der dortigen Amerikaner angepasst hatte. Und dadurch wurde dieses Darmkrebsrisiko dann nach oben getrieben.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gut zu wissen. Ich bin Renate Bergdold und spreche heute mit dem Gastroenterologen Alexander Hammer über unseren Darm. Genauer gesagt darüber, welche Faktoren dazu führen, dass Darmkrebs mittlerweile die dritthäufigste Krebserkrankung in Österreich ist und was unser Lebensstil damit zu tun hat. Dr. Hammer erklärt in unserem Gespräch, welchen Einfluss die Ernährung auf die Entwicklung von Darmkrebs hat, wie wichtig die Vorsorgeuntersuchung ist und warum der Einsatz von künstlicher Intelligenz beim Aufspüren von Darmkrebs bislang eher ernüchternde Ergebnisse gebracht hat. Bevor wir aber in unser Gespräch starten, gibt es wie gewohnt 5 Fakten zum Thema Darm, die gut zu wissen sind. Der Darm filtert die Bestandteile aus der Nahrung, die uns leistungsfähig machen. Das schafft er mit bis zu 8 Metern Länge und einer Oberfläche, die flach ausgebreitet bis zu 500 Quadratmeter groß sein kann. Bis zu 100 Billionen Bakterien, das sind 10-mal so viele, wie der menschliche Körper maximal an Zellen hat, plus andere Mikroorganismen bewohnen den Darm als Untermieter, wobei der Dickdarm die meisten beherbergt. Er ist damit das am dichtesten besiedelte Ökosystem überhaupt. Die Gesamtzahl der Mikroben im Darm kann bis zu 2 Kilogramm auf die Waage bringen. In der Darmwand befinden sich etwa 70% unserer Abwehrzellen. Sie ist unser größtes Immunorgan. Der Darm eines 75-Jährigen hat bereits um die 30 Tonnen Nahrung und 50.000 Liter Flüssigkeit verarbeitet. Das alleine zeigt schon auf, wie wichtig der Darm für uns ist. Was also passiert, wenn es ihm nicht mehr gut geht? Das bespreche ich jetzt mit unserem heutigen Gast. Hallo und herzlich willkommen. Bei mir heute zu Gast ist der Gastroenterologe Dr. Alexander Hammer.
Schönen guten Tag, vielen lieben Dank für die Einladung. Mein Name ist Dr. Alexander Hammer, ich bin Internist und Gastroenterologe.
Herzlich willkommen. Ich steige gleich mit einer persönlichen Frage ein, weil wir haben ja anlässlich des Darmkrebsvorsorgemonats heute das Thema Darmkrebs. Und da würde mich schon interessieren, angesichts des Wissens, das Sie sich angehäuft haben in den letzten Jahren, was würden Sie als Arzt niemals machen, um Ihren Körper gesund zu halten?
Der Darmkrebs ist mittlerweile in Österreich eine der häufigsten Krebserkrankungen. Wenn man die anderen Krebserkrankungen, die nur einzelne Geschlechter betreffen, wie Brustkrebs oder Prostatakrebs, sowie den Lungenkrebs wegrechnet, ist der Darmkrebs der dritthäufigste Krebserkrankung in Österreich und das Risiko für den Darmkrebs steigt ab dem 45. Lebensjahr deutlich an. Wichtig zu wissen ist, was Risikofaktoren für den Darmkrebs sind. Risikofaktoren haben oftmals bei uns mit dem Lebensstil zu tun. Da sage ich jetzt einmal, die Ernährung eine Rolle spielt. Ernährung mit einem hohen Anteil von roten Fleisch, tierischen Fetten, wenig Ballaststoffe, viel Alkohol sind alles Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung eines Darmkrebses erhöhen können. Des Weiteren spielen mangelnde regelmäßige Bewegung, Übergewicht, Nikotinkonsum spielt eine Rolle. Es gibt auch weitere Erkrankungen, auf die weniger Einfluss genommen werden kann. Wir wissen, dass Männer eine gewisse erhöhte Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung eines Darmkrebses als Frauen haben. Es gibt auch andere Erkrankungen wie Diabetes oder chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Aber um nochmal zurückzukommen darauf, was man selber tun würde, wir von der Gastroenterologie, wir propagieren als Ernährungsform, als ausgewogene Ernährung zum Beispiel die mediterrane Diät. Hier handelt es sich um eine Ernährungsform, die verzichtet auf großen Konsum von roten Fleischmengen, eher gemüsehaltige, fischreiche Kost mit vielen pflanzlichen Fetten, Vermeidung von tierischen Fetten und dies in Kombination mit regelmäßiger sportlicher Betätigung und dem Wahrnehmen der Vorsorgeprogramme sollte einen ausreichenden persönlichen Schutz zur Risikominimierung des Darmkrebses beitragen?
Der Darm ist ja ein Konstrukt, das meterlang in unserem Körper ist. Wenn wir von Darmkrebs sprechen, welche Formen von Darmkrebs sind denn häufig hier in Tirol? Gibt es da Krebsarten, wo eher Männer oder eher Frauen betroffen sind? Und vor allem, ja, wie entsteht das genau in unserem Darm?
Aktuell gibt es in Österreich ungefähr 5000 Patienten, die die Neudiagnose Darmkrebs jedes Jahr bekommen. Und jährlich sterben auch in etwas mehr als 2000 Personen daran. Wir können jedoch durch konsequente Vorsorgeprogramme in den letzten 30 Jahren in Österreich und in vielen anderen EU-Ländern das Auftreten dieser Erkrankung und die Sterblichkeit der Patienten, die diese Erkrankung entwickeln, deutlich reduzieren. Also beim Darmkrebs redet man bei den allermeisten Fällen von Tumoren des Dickdarms. Und hierbei sind besonders die endständigen Darmabschnitte, so das Rektum und das Sigma, also die letzten Darmabschnitte in der Länge des Dickdarms, sind am meisten betroffen, dass sie diese Polypen entwickeln, aus denen später dieser Darmkrebs wird. Ein Darmpolyp entwickelt sich vor allem mit zunehmendem Alter, kann sich aber auch einmal spontan entwickeln, indem sich gesunde Dickdarmschleimhaut verändert und Gewebe an dieser Stelle anfängt zu wachsen und zu mutieren und über einen längeren Zeitraum, also man redet da von Zeiträumen von ungefähr 10 Jahren, kann sich diese Veränderung, die initial noch gutartig ist, also ein gutartiger Dickdarmpolyp, zu einer bösartigen Veränderung, zu einem Dickdarmkrebs entwickeln.
Welche Abschnitte sind denn da am häufigsten betroffen?
Die häufigsten Lokalisationen für den Darmkrebs sind die endständigen Dickdarmabschnitte, das Rektum und das Sigma. Gibt aber auch an anderer Stelle im Darm gibt es auch Tumoren, aber das sind halt die häufigsten Stellen. Es gibt auch spezielle Erkrankungen, die was zu einer gehäuften Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von diesen Tumoren führen. Aber die meisten dieser Darmkrebsarten entstehen ohne besondere Vorbelastung der Familie, entstehen einfach spontan, besonders mit zunehmendem Lebensalter.
Sie haben die Ernährung angesprochen, Bewegungsmangel. Sind es tatsächlich Faktoren, wo man sagt, unter dem heutigen Wissen, das sind die Gründe?
Also es gibt jetzt über Jahrzehnte hinweg sehr gute Daten bezüglich des Auftretens des Darmkrebses, in welchen Risikogruppen er auftritt, bei welchen Bevölkerungsgruppen und die eingangs erwähnten Erklärungen bezüglich der nicht ausgewogenen Ernährung und des Sportmangels und des Übergewichts in Kombination mit mehreren anderen Erkrankungen, die sind nachgewiesenermaßen deutliche Treiber in dem Risiko des Auftretens des Darmkrebses.
Früher hat es immer geheißen, Darmkrebs, das betrifft nur die Älteren. Sie haben es auch angesprochen, die Vorsorgeuntersuchungen sind so ab 45 aufwärts. Man hört aber in den letzten Jahren, habe ich zumindest das Gefühl, immer wieder von jüngeren Patienten. Ist das ein Trend, der sich abzeichnet oder sind das Ausnahmen?
Also wenn man sich die Entwicklung der Leitlinien ansieht, früher ist ja die Darmspiegelung als Vorsorge ab dem 50. Lebensjahr gehandelt worden, hat sich das in den letzten Jahren nun auf 45 Lebensjahre heruntergehandelt, weil einfach auch in den Daten ersichtlich geworden ist, dass auch etwas jüngere Patienten von einem durchaus erhöhten Darmkrebsrisiko betroffen sein können. Womit das zusammenhängt, kann natürlich ein Hauptgrund der westliche Lebensstil sein. Es gibt ja gute Untersuchungen dazu, wo man sich zum Beispiel das Darmkrebsrisiko von Patienten aus Japan im Vergleich zu den USA angesehen hat. Und in Japan hatte man durch die Ernährung, durch den Lebensstil ein deutlich geringeres Darmkrebsrisiko und die Patienten waren auch älter bei der Erstdiagnose des Darmkrebses. Und man hat sich dann einzelne Probanden angesehen, die was aus Japan nach Amerika gereist sind und dort ihr Leben verbracht haben. Und man hat gemerkt, dass dann ungefähr nach 10 Jahren das Risiko von diesen Japanern, die in Amerika lebten, sich an das der dortigen Amerikaner angepasst hatte. Und man konnte dies darauf zurückführen, dass sie sich natürlich an die dortigen Ernährungsgewohnheiten und Lebensgewohnheiten angepasst hatten und dadurch wurde dieses Darmkrebsrisiko dann nach oben getrieben.
Wenn wir schon von Ernährung sprechen, es gibt ja immer wieder diese Hinweise, gewisse Superfoods zu essen, die besonders gut für den Darm sind. Ist da was dran oder ist das ein Werbeschwee?
Ich würde mich jetzt nicht darauf festlegen zu sagen, dass es gewisse Nahrungsbestandteile sind, die sich deutlich auf die Verringerung des Darmkrebsrisikos auswirken. Ich würde eher sagen, dass es auf die Mischung darauf ankommt. Auf eine ausgewogene Ernährung mit wenig tierischen Fetten, viel Ballaststoffen, wenig rotem Fleisch, sollte man eigentlich, wenn man prinzipiell die Ernährung gut abwägt, keine separaten Superfoods oder so dazu nehmen müssen, da ohnehin die Datenlage für einzelne Ernährungsbestandteile nicht wirklich so vorteilhaft ist, dass diese ausschließlich zur, sagen wir mal, Ernährung für Risikopatienten propagiert werden.
Das heißt, auch Nahrungsergänzungsmittel sind in dem Fall nicht angeraten.
Ich glaube, dass der Effekt von speziellen Nahrungsergänzungsmitteln gegen Darmkrebs eher zu vernachlässigen ist. Es kommt wahrscheinlich eher auf das große Ganze an, auf den generell gesunden Lebensstil. Natürlich hat man immer auch ein gewisses erhöhtes Risiko, wenn zum Beispiel in der Familie Fälle von Darmkrebs vorhanden sind. Wir empfehlen den Patienten, die eine sogenannte positive Familienanamnese, sprich Familienangehörige ersten Grades, Geschwister oder Eltern, die von Darmkrebs betroffen worden sind, dass diese sich zeitnahe zu den Vorsorgeuntersuchungen melden soll. Man sagt in diesem Fall ungefähr 10 Jahre vor der frühesten Darmkrebserkrankung eines Familienmitgliedes oder wenn jemand vor dem 60. Lebensjahr erkrankt ist, sollte der betroffene Angehörige eigentlich schon ab 40 diese Darmvorsorge wahrnehmen. Aktuell werden in Österreich 2 wichtige Maßnahmen diesbezüglich propagiert. Einerseits gibt es die allseits bekannte Darmspiegelung, die Koloskopie, als Vorsorgemaßnahme. Andererseits gibt es einen speziellen Stuhltest, den FIT-Test, der steht für fäkaler immunchemischer Test, in dem im Stuhl analysiert wird, ob es hier zur Anhäufung von Blut oder anderen Bestandteilen kommt, die hinweisend auf das Vorliegen eines Darmkrebses sein könnten.
Wie entsteht Darmkrebs aus genetischer Sicht? Weil wenn welche vorbelastet sind, wo sind da die Schwachstellen im System?
Es gibt verschiedene genetische Syndrome, die zum Beispiel in Familien, in denen gehäuft Darmkrebs auftritt, vorhanden sein können. Da sind zum Beispiel Syndrome dabei, die die Wahrscheinlichkeit, dass Zellen im Darm, in der Darmschleimhaut mutieren, erhöhen. Es sind Syndrome dabei, die die Reparaturmechanismen, die normalerweise dafür da sind, dass in gesunden Zellen ohnehin auftretende Mutationen behoben werden können, dass diese Reparaturmechanismen geschädigt sind. Es gibt aber auch andere Syndrome, bei denen Darmkrebs auch ohne diese Vorstufe von diesen Polypen direkt entstehen kann. Aber hier handelt es sich insgesamt um eher seltenere Fälle. Also ich würde sagen, die genetischen Syndrome, die zu den tatsächlich diagnostizierten Fällen von Darmkrebs führen, machen eher so einen Anteil von 5 bis maximal 10% aus.
Sie haben angesprochen, auch die Bewegung trägt einen großen Teil dazu bei. Schlägt Bewegung schlechte Ernährung?
Ich bin mir nicht sicher, ob man das genau gegenrechnen kann. Ich glaube, die Kombination aus beiden ist wichtig. Wenn ich mich jetzt unter Anführungszeichen nur ausgewogen ernähre, aber den ganzen Tag halt nicht bewege und nur auf dem Sofa liege, habe ich deswegen wahrscheinlich trotzdem ein bisschen höheres Darmkrebsrisiko, als wenn ich mich doch regelmäßig mehrmals die Woche zumindest für eine halbe Stunde bewege.
Und da reicht leichte Bewegung aus?
Also wir empfehlen immer so leichtes bis moderates Ausdauertraining. Also wenn wir sagen, in der Woche mehrmals 3 bis 4 Mal zumindest eine halbe Stunde Bewegung, wäre eigentlich für die Erhaltung eines gesunden Lebensstils ausreichend. Natürlich muss man jetzt nicht übertreiben und zum Extremsportler werden, aber es kommt einfach auf die Regelmäßigkeit drauf an, dass man sich selber ein bisschen an der Nase nimmt und schaut einfach, dass man hinauskommt. Und wenn es nur die halbe Stunde zum Spazieren ist, ein paar Mal die Woche.
Sie haben auch das Thema Alkohol angesprochen. Mhm. Thema Alkohol, null Toleranz bei Darmkrebs oder kann man sich da hin und wieder doch ein Gläschen gönnen?
Ganz generell, wenn man sich aus den letzten Jahren die Entwicklungen ansieht mit den Daten, die jetzt die WHO veröffentlicht hat, dann ist es so, dass das, was vielleicht vor früheren Jahren noch behauptet wurde, dass Alkohol zumindest einige positive Effekte hätte. Wir reden da von diesen Untersuchungen, die was gezeigt hätten, dass Rotweinkonsum vielleicht schützend auf gewisse Gefäße wirkt und sowas. Mittlerweile ist man da eher ein bisschen zurückgekommen und sieht das jetzt eher zurückhaltend und hat eigentlich die meisten der potenziell positiven Effekte von geringen Alkoholkonsum wieder revidiert, da doch die Nachteile mehr im Vordergrund stehen. Also, ich bin sicher nicht der, der was dasteht und meinen Patienten sagt, sie dürfen ab sofort keinen Tropfen Alkohol mehr trinken. Aber insgesamt ist es natürlich so, je weniger sie trinken, desto besser ist es für ihr Krebsrisiko.
Es wird auch dem Rauchen tatsächlich einen Einfluss zugeschrieben, wo man immer denken würde, Rauchen hat ja Einfluss auf die Lunge, natürlich Gesamtkrebsrisiko erhöht. Wieso wirkt sich das Rauchen auch auf das Darmkrebsrisiko aus?
Im Rauchen, also wenn wir jetzt von Zigarettenrauchen reden, sind unzählige chemische Stoffe, von denen viele ein Potenzial haben, dass sie Mutationen fördern und somit tumorfördernd sind. Natürlich ist da die Lunge am meisten angegriffen. Wie schon vorher erwähnt, Lungenkrebs ist der zweithäufigste Tumor in Österreich, weil wir eben auch enorm viele Raucher haben im EU-Vergleich. Aber ganz generell ist es ja so, dass diese Stoffe ja nicht nur in der Lunge ankommen, da natürlich als erstes, aber sie werden natürlich auch im Blut aufgenommen. Das heißt, das Rauchen erhöht mein Risiko dafür, dass ich auch an anderer Stelle in anderen Organen Krebs entwickle, doch deutlich, weil halt diese Stoffe über das Blut zu den Organen getragen werden und auch in den Darm.
Es gibt dann noch diese Bewegung, die den Zucker als Bösewicht propagiert, gerade was die Darmflora betrifft. Was halten Sie von solchen Richtungen in der Ernährung?
Also generell auch weiß man jetzt mit den Forschungsergebnissen von den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass man in der Ernährung vermeiden sollte, große Mengen von raffinierten Zucker oder zuckerhaltigen Produkten, wie jetzt zum Beispiel Softdrinks oder enorm gezuckerte Speisen oder so aus der Industrie, eher vermeiden sollte. Eine Menge an Faktoren, die dieser raffinierte Zucker aktiv verschlechtert, sei es jetzt das Übergewicht, sei es jetzt der Diabetes. Und das sind auch eben Faktoren, die wir eingangs schon angesprochen haben, dass eben Übergewicht und Diabetes auch Risikofaktoren sind, die die Entwicklung von Darmkrebs fördern. Es geht ja auch darum, übergewichtige Personen haben ein erhöhtes Risiko für die Ausbildung von Entzündungen. Und wie wir auch wissen, Entzündungen, chronische Entzündungen, reden wir davon, sind Risikofaktoren, die was eine Menge an Krebsarten in ihrem Risiko erhöhen können. Weil eine Entzündung ist prinzipiell ein für den Körper positiver Effekt, der einem hilft, kurzzeitig Infektionen und Keime abzuwehren. Aber wenn die Entzündung dann nicht im Griff ist und über längere Zeit geht und chronisch wird, dann gehen diese positiven Effekte verloren und dann hat man an dem Feld des Körpers, wo die Entzündung stattfindet, ein erhöhtes Risiko, dass sich hier Mutationen entwickeln und dass hier dann ein Tumor entstehen kann.
Gehen wir mal zurück. Sie haben es eingangs ja erwähnt, die Vorsorgeuntersuchungen sind aber tatsächlich nach wie vor ein Tabu, habe ich so das Gefühl. Warum ist das so?
Ich sag's mal so, also es gibt natürlich auch immer so ein bisschen Mundpropaganda und zu den Zeitrahmen, wo die ersten Vorsorgeendoskopien durchgeführt wurden, also da reden wir von 30 Jahren. Damals hat es vielleicht noch an mehreren Stellen sein können, dass man die Patienten vielleicht nicht so gerne, so wie man es heute macht, mit sanfter Endoskopie behandelt hat, sprich, dass man ihnen ein Medikament gegeben hat, um sie gut schlafen zu lassen. Ich sag's mal so, wenn man eine Darmspiegelung im wachen Zustand machen muss, dann hat man das natürlich nicht als angenehmes Ereignis im Kopf und ist dann wahrscheinlich eher abgeschreckt, nochmal eine durchführen zu lassen. Man muss aber dazu sagen, mit den heutigen Qualitätskriterien und mit den heutigen medizinischen Möglichkeiten spricht eigentlich absolut nichts gegen die Sedierung, gegen die Gabe von Medikamenten zum Schlafen während der Untersuchung. Und ich finde, es gehört auch einfach dazu, dass man den Patienten schlafen lässt. Es gibt immer wieder einzelne Patienten, die was auch darauf bestehen, dass sie es im wachen Zustand machen wollen, weil sie zum Beispiel mitschauen wollen, ob in der Kamera, wie der Darm von innen aussieht. Ich persönlich würde es bei mir eigentlich nur im schlafenden Zustand machen.
Jetzt gut zu da draußen, es kommt von einem Arzt. Ist denn Darmkrebs heilbar? Wie schauen denn die Therapieansätze aus?
Das muss ich mit einem klaren Jein beantworten. Das hängt darauf an, in welchem Stadium der Darmkrebs entdeckt wird. Durch diese Vorsorgeuntersuchungen können viele Vorstufen von Darmkrebs als Polypen noch aus dem Darm entfernt werden, die dann nie zu einem Krebs werden. Man muss sich vor Augen halten, dass der FIT-Test eine reine Früherkennungsmaßnahme ist, da durch diesen Nachweis vom Blut im Stuhl bereits vorhandener Krebs oder gegebenenfalls weit fortgeschrittene Polypen, die in späterer Weise zu Krebs werden können, erkannt werden können. Aber man muss trotzdem bei einem positiven FIT-Test als nächsten Schritt zur Darmspiegelung schreiten. Daher stellt die Darmspiegelung, die Koloskopie, die einzige reine Vorsorgemaßnahme dar, da hier auch diese erwähnten Vorstufen, die Polypen im Darm, auch gleich im Rahmen der Untersuchung entfernt werden können. In über 90% entsteht der Darmkrebs aus diesen Vorstufen, aus diesen Darmpolypen. Die entstehen, wenn sich prinzipiell gesundes Darmgewebe krankhaft verändert und hierfür steigt die Wahrscheinlichkeit dafür mit zunehmendem Lebensalter, wie erwähnt ab 45 Jahren, deutlich an. Es kann auch sein, dass man Darmkrebs in frühen Stufen entdeckt, der nur auf den Darm, auf diese spezielle Region, wo er gewachsen ist, begrenzt ist, der dann entweder, wenn er noch ganz klein und oberflächlich ist, durch die Endoskopie, durch den Eingriff abgetragen werden kann oder vielleicht dann auch, wenn er schon ein wenig tiefer geht, durch einen chirurgischen Eingriff abgetragen werden kann, wo man dann von mir aus ein Stück von dem betroffenen Darm entfernt. Aber solange der Krebs auf diesen Darmabschnitt lokal begrenzt ist und sich nicht ausgebreitet hat, kann man den dadurch heilen. Problematisch wird es dann, wenn der Darmkrebs erst relativ spät entdeckt wird, dass dann schon von mir aus weitere Lymphknoten und andere Organe betroffen werden, also dass der Krebs metastasiert, in anderen Organen Absiedelungen bildet. Und sobald man mal in einem Stadium ist, wo der Krebs bereits in anderen Organen Absiedelungen hat, dann kann man eigentlich nicht mehr realistisch von Heilung reden, sondern dann kann man nur noch durch Therapien die Lebensqualität und die Lebensdauer verlängern, aber den Krebs an sich wird man dann eigentlich nicht mehr wirklich los.
Gibt es denn Symptome, die einen hellhörig machen sollten oder ist es im frühen Stadium gerade ziemlich schwierig zu erkennen?
Es ist beim Darmkrebs ein bisschen heimtückisch, weil in den frühen Stadien meistens keine Symptome vorherrschen. Die meisten Patienten, die was mit Symptomen daherkommen, also da können zum Beispiel Blutbemengungen im Stuhl dabei sein oder dunkler Stuhl oder auch mal Bauchschmerzen, das sind eher schon Patienten, die was potenziell vielleicht einen bisschen fortgeschrittenen Darmtumor haben. Also bezüglich der Beschwerden, die ein Darmkrebs verursachen kann. Alarmbeschwerden wären natürlich unklare Bauchschmerzen mit eventuell Blutbeimengungen im Stuhl oder dunklem Stuhl. Das sollte auf alle Fälle weiter abgeklärt werden. Diesbezüglich ist es auch enorm wichtig, dass man diese Vorsorgemaßnahmen wahrnimmt. Die Darmspiegelung ist eigentlich alle 10 Jahre zu machen. Der FIT-Test sollte alle 2 Jahre wiederholt werden, weil das natürlich nur eine Momentaufnahme ist, dass er in diesem Moment, wo man diese Stuhlprobe analysiert, ob hier Blutspuren drinnen sind, dass er da halt sieht, vielleicht ist da schon ein beginnender Darmkrebs oder zumindest eine fortgeschrittene Vorstufe von einem Darmkrebs, weil dann würde dieser Test eher positiv ausfallen.
Ist denn Darmkrebs eine aggressive Krebsform, die sich sehr schnell ausbreitet, oder hat man da ein bisschen Zeit von den Vorstufen bis?
Also die Entwicklung des Darmkrebses über die Vorstufe des Polypen geht meistens sehr langsam. Also wir reden da von ungefähr 10 Jahren von normaler Darmschleimhaut, bis sich diese zu Polypen entwickelt und diese Polypen dann zu einer bösartigen Krebsform. Also das dauert erfahrungsgemäß normalerweise sehr lang. Aber das Problem ist, wenn dann wirklich dieser Darmkrebs vorherrscht, dann kann es auch schon mal schneller gehen. Weil wenn die Krebszellen wirklich vorhanden sind und da unten natürlich Darmschleimhaut ist gut durchblutet und so, und dann fangen die Krebszellen an, sich in die Blutbahn zu bewegen und im Körper zu verteilen, und dann kann es dann schon mal schneller gehen. Aber bis es überhaupt zur Entwicklung von Krebs kommt, vergehen in den meisten Fällen viele Jahre.
Dann würde ich Sie abschließend fragen, vielleicht gibt es einen positiven Ausblick, aber wie weit ist denn die Wissenschaft, was das Thema Darmkrebs betrifft?
Bezüglich der Therapien des Darmkrebses gibt es sehr gute Therapien. In den meisten Fällen, in den frühen Stadien, kann man entweder endoskopisch oder chirurgisch diese frühen Krebsformen abtragen, wenn der Befund nur auf den Darmabschnitt selber beschränkt ist. In den späteren Phasen, wenn aber jetzt schon wirklich zur Absiedelung und Ausbreitung in andere Organe gekommen ist, kann man mit diversesten Maßnahmen, Chemotherapien, neuere Therapien wie Immuntherapien oder Radiotherapien, kann man viel machen, um die Lebensqualität gut zu halten und die Lebenszeit positiv zu verlängern.
Wie schaut es denn aus mit den neuen Möglichkeiten künstlicher Intelligenz? Gibt es da Ansätze, die vielleicht helfen bei der Darmkrebsfrüherkennung oder auch sogar schon bei der Vorsorge?
Die KI, die künstliche Intelligenz, ist aktuell in den letzten Jahren in der Medizin in vielerlei Gebieten gut und erfolgreich zum Einsatz gekommen. Wir reden da zum Beispiel von automatisierten Befundung von radiologischen Befunden oder der Früherkennung von Malignomen bei hautärztlichen Befunden. Hier haben wir mit KI eigentlich sehr gute Ergebnisse, und hier kann die KI den geübten Untersucher sinnvoll unterstützen, um die Untersuchungsqualität und die Erkennungsraten nochmal deutlich zu verbessern. Bezüglich des Einsatzortes hinsichtlich der Darmkrebsvorsorge ist es so, es gibt KI-Systeme, bei denen der Untersucher, während er das Endoskopiegerät in der Hand hält, durch das hinzugeschaltete KI-Programm aktiv dadurch unterstützt wird, kleinere Polypen und andere Veränderungen der Darmwand zu erkennen. Wir haben das System selber bei uns an der Klinik ausprobiert, weil wir einfach sehen wollten, wie ergänzt es den Ablauf des erfahrenen Untersuchers und wie viele Mippen und andere Veränderungen kann man dadurch mehr entdecken. Wir persönlich sind eher zu dem Schluss gekommen, dass es eine nette Spielerei ist, als dass es wirklich viel ergänzt hätte, da bei guter Darmvorbereitung und bei geübten Untersuchern ohnehin eine gute Einsicht herrscht. Vor allem sind dadurch vielleicht ganz kleine Polypen und ganz winzige Veränderungen zusätzlich erkannt worden, die ansonsten ohnehin vielleicht weniger Probleme gemacht hätten oder die man ansonsten auch so erkannt hätte. Wir haben ja geredet über diesen FIT-Stuhltest. Es gibt auch neuere Stuhltests, die im Moment so ein bisschen am Kommen sind. Es gibt zum Beispiel diesen CF-DNA-Bluttest. Das ist ein Bluttest, der was im Blut nach Fragmenten von dieser Krebs-DNA sucht, dieser zellfreien DNA. Der ist jetzt neu in Amerika zugelassen worden und kostet noch relativ viel Geld, also wir reden da von ungefähr $900 pro Untersuchung, und es ist natürlich auch noch die Frage, wie gut dieser CFDNA-Bluttest abschneidet bezüglich der Früherkennungsrate. Die Detektionsraten für die bereits bestehenden Tumore waren gut nach den neuen Datenlagen, aber für fortgeschrittene Adenome, also für Vorstufen direkt vorm Darmkrebs, waren die Erkennungsraten eigentlich eher schlecht, und da ist es jetzt für die Frühdiagnosen nicht so wirklich interessant. Aber da muss man einfach warten, wie sich die Datenlage entwickelt und auch wie sich das preislich entwickelt, ob das vielleicht eine Option ist, die was man in Zukunft in den österreichischen Vorsorgekatalog übernehmen könnte. Eine andere Maßnahme: es gibt einen sozusagen auf dem FIT aufbauenden Test, den sogenannten Multi-Target-Stuhl-DNA-Test. Der kann man sich vorstellen, wie so ein FIT Plus ist, eine Kombination aus dem Blutnachweis im Stuhl mit dem Nachweis von DNA-Molekülen, von molekularen Tumormarkern und sowas. Hat prinzipiell auch sehr gute Daten bezüglich der Erkennung von Darmkrebs und fortgeschrittenen Adenomen, und es wäre, wenn man den Rechnungen glauben kann, durch diesen Test im Vergleich zu dem FIT-Test, der jetzt eingesetzt wird, vielleicht noch das Auftreten des Darmkrebses um bis zu weiteren 20% senkbar, wenn dieser gut funktioniert. Also zusammengefasst würde ich sagen, die Alternativen zur eigentlichen Endoskopie, die werden besser, aber man muss sich einfach vor Augen führen, dass nur die Darmspiegelung das Auftreten des Darmkrebses durch die Polypektomie aktiv reduzieren kann.
Herr Dr. Hammer, herzlichen Dank für Ihre Zeit und die spannenden Einblicke. Wir hoffen, dass wir den einen oder anderen jetzt zur Vorsorgeuntersuchung animieren.
Danke auch.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.